Ich freue mich heute sehr, bei Herrn Mausfeld zu Gast sein zu dürfen. Herr Mausfeld ist Professor an der Universität Kiel gewesen und unter anderem hat er auch Bücher geschrieben, dieses schöne Buch, Warum schweigen die Lämmer? Und heute wollen wir uns darüber mal ein bisschen unterhalten. Ich grüße Sie, Herr Mausfeld.
Ich grüße Sie ebenso, Herr Luke.
Sie haben es bestimmt schon in vielen Interviews beantworten müssen, aber ich muss es auch noch mal tun. Warum schweigen die Lämmer und wer sind die Lämmer überhaupt?
Dilemma ist natürlich eine Metapher, und Metaphern sind in der Regel dazu da, anzuregen, den Blick zu weiten. Diese Metapher regt viel an. Einmal natürlich, weil viele mit dem Film das assoziieren. Mit dem Film hat es aber gar nichts zu tun. Die Metapher von Herde und Hirte ist eine ganz alte im politischen Denken, wo man sagte, der Staatsmann, der verantwortlich ist für das Volk, der soll das Volk führen, wie ein Hirte die Herde führt. Er soll dafür sorgen und er soll zum Wohle der Herde handeln. Das ist ein Bild, was eigentlich das gesamte politische Denken des Abendlandes durchzieht, dass diejenigen, die das Volk führen, auch die sind, die eine Fürsorgepflicht für das Volk haben. Insofern sind Dilemma ist ein Bild für das Volk und der Hirte ist ein Bild für für den Staatsmann. Wobei interessant schon ist, auch schon in der Antike, als dieses Bild aufkam, dass man da natürlich noch nicht die Frage gestellt hat, wer ist denn eigentlich der Herdenbesitzer, bei dem der Hirte angestellt ist. Also dieses Bild hat ganz viele Schattierungen, wenn man darüber nachdenkt, die vielleicht dazu dienen, überhaupt erstmal das Denken zu weiten. Und dann kommt auch schnell die Idee einer Elitendemokratie, dass eine besondere Schicht von zur Führung bestimmten das Volk führen soll. Es gibt noch eine andere Tradition, die kommt aus der alten jüdischen Tradition, dass das Schaf etwas ist, was angesichts seines Scherers verstummt, das schweigende Schaf ist. Schafe haben ein Urvertrauen, das es sich nicht wehrt, sondern gerade dann, wenn es geschlachtet wird, stumm wird. Also da ist noch eine andere Tradition. Insofern spiegelt sich in dieser Metapher der Lämmer spiegeln sich ganz viele Traditionen und das ist die Idee von Metaphern, dass sie das Denken öffnen.
Nun ist es so bei dieser schönen Metapher, dass das Schaf ja im Grunde genommen seine Selbstbestimmung aufgibt, ob es jetzt freiwillig oder unfreiwillig ist. Das Schaf lässt mit sich quasi machen, was man ihm sagt. Wir leben eigentlich, also nehmen wir jetzt mal an, der normale Bürger ist das Schaf in diesem Fall. Wir leben ja eigentlich in aufgeklärten Zeiten. Wie kommt es dazu, dass wir, wo wir eigentlich alle Möglichkeiten haben, trotzdem zu dem Punkt kommen, dass wir unsere Selbstbestimmung aufgeben?
Das ist eine interessante, tiefere. Das kann man natürlich auch wieder. Das Schaf spielt auch in der indischen Tradition eine Rolle. Das Schaf, da gibt es irgendein Sprichwort, ich habe es nicht genau, der Schaf vertraut nur dem, der ihm die Kehle durchschneidet. Wie kommt es? Ist ja ein Paradoxon eigentlich, dass diejenigen, die uns eigentlich der Freiheit berauben, dafür sorgen, dass die Schafe sozusagen den Kurs der Herde halten. Das ist letztlich die Grundfrage dessen, wie schafft man es, dass eine kleine Minderheit von Personen eine große Mehrheit von Personen dominieren kann, obwohl, wie der Philosoph der Aufklärung David Hume bemerkte, eigentlich hat ja die Mehrheit hat die physische Gewalt. Wieso lässt sie sich eigentlich von einer Minderheit dominieren, obwohl sie jederzeit sagen könnte, wir sind die vielen weg?
Ich glaube, die Doors haben es mal so in ihrem Lied verarbeitet mit Safeguards the guns, but we've got them with the numbers. Also sie haben die Waffen, aber wir sind halt die vielen.
Das ist eines der großen Rätsel. David Hume spricht auch, das ist ein Wonder, das ist ein Wunder, dass die Mehrheit das mit sich machen lässt, sich der Freiheit zu berauben und sich unter die Macht einer kleinen Minderheit zu fügen. Also muss man jetzt fragen, sind es entweder Gewaltverhältnisse, wenn nämlich die Mehrheit, die Minderheit der Besitzenden die Mittel hat, geeignete Repressionsanstalten Apparate aufzubauen, ja. Waffen zu haben, dann könnte man es damit erklären. Man kann es aber auch, was auch David Hume als Lösung ansah, er sagt, wenn man die Meinungen beherrscht, in dem Moment, wo man die Meinungen beherrscht, kann eine kleine Minderheit auch eine Mehrheit problemlos beherrschen. Und das ist der Weg, den wir sozusagen in den letzten 200 Jahren gegangen sind mit der Entfaltung der repräsentativen Demokratie.
Mhm. Dazu kommen wir später nochmal. Sie sagen in Ihrem Buch auch, dass Demokratie und Freiheit mittlerweile sinnentleerte Begriffe sind. Das spricht ja auch dafür, dass wir im Grunde genommen einer Lüge aufgesessen sind. Und es ist ja so, dass der Westen eigentlich diese Begriffe ständig benutzt. Bei allen Handlungen, die er vornimmt, hat er sich auf die Fahne geschrieben, Demokratie und Freiheit. Belügen uns die komplette Politik, die kompletten Medien, eine gesamte Gesellschaft belügt sich ja quasi selber, wenn man das so sieht.
Ja, es ist schwer von Lüge zu sprechen, weil Lüge eigentlich eher sozusagen im Kleinen. Ich lüge über jemanden, wenn ich eine Tatsache, obwohl ich weiß, dass es anders war, anders beschreibe. Hier haben wir aber im Grunde fast etwas Systemisches. Das heißt, häufig ist es so, und das ist eigentlich der viel schlimmere Fall, dass die das von sich geben, was sie jetzt als Lüge bezeichnen, die glauben das, was sie sagen. Mhm. Das heißt, wir haben ein viel größeres Indoktrinationssystem, was dazu führt, dass gar nicht mehr unbedingt bewusst gelogen werden muss, sondern über Ideologiebildung, über alle möglichen Techniken, auch wie Konsumismus, haben wir ein System errichtet, was eigentlich, die kapitalistische Demokratie ist eigentlich in der Geschichte das System, was die größte illusionserzeugende Kraft hat. Das heißt, wir haben so viele Mechanismen, mit denen man Illusionen erzeugen kann, auch die Illusion des Wissens, sodass die Bürger den Eindruck haben, sie hätten alles nötige Wissen, sie wären sozusagen autonom, sie wären autonome Bürger. Wir überschwemmen, die Medien überschwemmen sie aber so mit Nichtigkeiten, dass sie nur noch die Illusion der Informiertheit haben. Wenn aber die Illusion der Informiertheit sich sozusagen mit einem tatsächlichen Nichtwissen verbindet, dann habe ich die beste Voraussetzung, um Macht auszuüben. Ja. Das heißt, diese Systeme zu bilden, und die haben sich ja langsam rausgebildet, mit welchen Möglichkeiten kriege ich die Bevölkerung dazu, dass sie fest überzeugt ist, sie hätte alles Wissen, was sie braucht. Sie verfügt aber tatsächlich nicht über dieses Wissen. Und diese Illusion der Informiertheit, die uns dann, nachdem wir uns sozusagen den ganzen Tag informiert haben, gehen wir mit einer gewissen Selbstgefälligkeit, wir fühlen uns ausgesprochen gut informiert. Und diese Illusion, die Techniken, die man dazu braucht, um das zu entwickeln, die wurden in großer Subtilität sozusagen überhaupt erstmal entwickelt. Insofern ist das keine Lüge. Man kann natürlich auch sagen, Günther Anders, der bekannte Schriftsteller, hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Die Lüge hat sich wahrgelogen. Wir haben ein System errichtet, wo die Lüge so durchdringend, sie ist fast eine Kultur, sie ist fast eine Perspektive, die in der Kultur so tief verankert ist, dass das, was man eigentlich als Lüge bezeichnen müsste, gar keine Lüge mehr ist, sondern es wird zu einer kulturellen Selbstverständlichkeit. Mhm. Und in dem Sinne hat sich in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft hat sich die Lüge wahrgelogen.
Es gibt ja auch diesen berühmten Satz aus der Politik, alles, was ich dreimal sage, entspricht der Wahrheit.
Genau. Mhm. Ja, genau. Mhm.
Wobei ich mich jetzt dabei frage, also es ist ja eine gesamte Gesellschaft, die sich irrt. Und Sie sind so ein bisschen das schwarze Schaf der Herde vielleicht, was außerhalb steht und den anderen Schafen erzählt, dass sie sich irren. Es klingt für mich von einer Verschwörungstheorie so ein bisschen. Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie nicht falsch liegen?
Verschwörungstheorie ist natürlich ein bekannter Verschwörungstheorie ist ein Mittel, um eine Diskussion zu beenden und nicht um sie zu führen. Das ist also ein Begriff, der erschöpft sich eigentlich, der völlig substanzlos ist. Ja. Es lohnt eigentlich gar nicht, über diesen Begriff nachzudenken, weil das jemand, der sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat. Keiner würde sagen, der Congress for Cultural Freedom war keine Verschwörung, sondern die Dinge sind per Zufall passiert. Auch der erste gewählte Präsident im Iran Der wurde nicht irgendwie weggeputscht von der CIA, sondern der ist irgendwie weggerutscht. Plötzlich war er weg. Also wir haben ja eine Fülle von Vorgängen. Selbst die Wahl von Jelzin war durch die USA inszeniert. Das hat das Time Magazine damals sogar festgestellt. Also wenn man sich die Geschichte ansieht und dann noch mit irgendeinem guten Gewissen zu sagen, all das, was da passiert ist, it just happened. Das hat sich irgendwie ereignet. Man darf sozusagen nicht auf eine kausale Verursachung von Taten hinweisen. Alle Taten, die passieren, sind ohne Täter passiert. Ja. Das heißt, bereits das Hinweisen, die Position Verschwörungstheorie ist eigentlich so absurd, dass man sagen muss, das ist eine intellektuelle Beleidigung. Die, die das sagen wollen, können es machen, aber die Funktion dieser Dinge ist eigentlich nur, um sozusagen ein Gegenüber aus dem Gespräch auszugrenzen und zu diffamieren. Insofern sollten wir diesen Begriff, der ist analytisch und wissenschaftlich völlig, völlig unbrauchbar. Trotzdem ist es natürlich in solchen Situationen, und das ist sozusagen der ernsthafte Kern, den Sie ansprechen, wichtig, wenn man diese Dinge sagt, muss man dafür, wie aber für alle anderen Dinge, Argumente geben. Das heißt, welche Dinge kann man anführen, dass Dinge systematisch passiert sind und nicht einfach sozusagen als Naturereignisse. Ja. Das heißt, ich muss wieder in die Geschichte gehen und muss fragen, wie war es denn in der Creel-Kommission unter Wilson, als die versucht haben, die amerikanische Bevölkerung, die eigentlich keinen Krieg wollte, der Auftrag war, wie kriegt man in wenigen Monaten eine nicht kriegswillige Bevölkerung kriegsbereit? Bernays war auch in dieser Kommission. Die haben es geschafft, durch eine konzertierte Medienaktion in kurzer Zeit das zu bewerkstelligen. Diese Dinge sind dokumentiert. Es ist völlig unsinnig, die Kategorie der Verschwörungstheorie in irgendeiner Weise da reinzubringen. Diese Dinge sind dokumentiert. Also muss ich immer fragen, habe ich Belege dafür oder habe ich keine Belege dafür? Und die gesamte Geschichte, das ist ja das Interessante, wenn man die Geschichte der Sozialwissenschaften in Verbindung mit Meinungsmanipulation, dann sieht man sehr gut, welch gigantischer Aufwand da reingesteckt worden ist, die Meinung der Bevölkerung zu beeinflussen. Ja. Die öffentliche Meinung ist ein viel zu hohes Gut, als dass man sie der Bevölkerung überlassen könnte. Das heißt, das ist ja auch, ist eigentlich eine Trivialität. Jemand, der das Geld hat und sich Spezialisten kaufen kann, die die Meinung beeinflussen, dann ist es naheliegend, dass der das als Hebel einsetzt, als Instrument, um seine Macht auszudehnen. So, und diese Dinge sind aber so hinreichend dokumentiert in der Literatur, dass es unsinnig ist, darüber zu streiten.
Ja, nun ist es ja auch eigentlich im Grunde genommen so, dass dieser Begriff Verschwörungstheorie ja von den Geheimdiensten kommt, um gewisse Meinungen, wie Sie schon sagen, mundtot zu machen. Genau. Und oft ist es ja auch so, dass keine Verschwörungstheorie so schrecklich ist wie die Realität. Also, nehmen wir zum Beispiel den NSU, also da, was da in den Hintergründen passiert, was wir noch gar nicht wissen.
Aber gut. Ja, er hat eine ältere Tradition, der geht schon ins 19. Jahrhundert zurück. Wurde aber sehr informell, noch nicht in einer systematischen, in ganz verschiedener Weise gebraucht. Aber die CIA hat daraus ein Instrument gemacht. Dadurch wurde er dann richtig systematisch im Eingrenzen von Dissens systematisch eingesetzt. Ja.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Buch. Und das muss ich jetzt mal zitieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir sollen eine überpersönliche Perspektive einnehmen, die von dem Bemühen um eine aktive Mitgestaltung unseres Gemeinwesens geleitet ist und sich im Sinne der Aufklärung an den Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und des Gemeinsinns orientiert. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung. Ist das nicht schon kommunistisch?
Eine überpersönliche Perspektive der Gemeinschaft einzunehmen, würde man gar nicht an Kommunismus, ich weiß auch gar nicht, warum es kommunistisch ist. Das war natürlich eine Position, die es lange vor dem Kommunismus gab, weil es eigentlich eine menschliche Selbstverständlichkeit ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er lebt in der Gemeinschaft. Das heißt, der Mensch hat immer in Bezogenheit und Solidarität und mit einem Gemeinsinngefühl versucht, seine Gemeinschaft zu gestalten. Eigentlich muss man sagen, das ist Ausdruck dessen, wie die Beschaffenheit unseres Geistes ist. Wir sind auch soziale Wesen, wir sind auch egoistisch, aber wir sind auch soziale Wesen. Aber es geht auf das eine oder andere zu reduzieren, würde sozusagen der Beschaffenheit des Menschen nicht gerecht. Das ist aber genau das perverse Menschenbild des Kapitalismus und noch stärker des Neoliberalismus, zu sagen, der Mensch ist ein individueller, rücksichtsloser Nutzenmaximierer. Gemeinschaft, der alte Thatcher-Satz, ja. There is no society, Gemeinschaft gibt es nicht. Das Wesen des Menschen, sein Kern besteht darin, rücksichtslos als Homo economicus seinen Nutzen zu optimieren. Das ist ein perverses Menschenbild. Und wenn ich auf diesem Fundament eines perversen Menschenbildes eine Gesellschaft errichte, was der Neoliberalismus gemacht hat, dann kann es nur eine kranke Gesellschaft sein. So, das heißt, Solidarität, Gemeingefühl, Empathie gehört eigentlich zu unserer Beschaffenheit. Der Kommunismus hat daraus in der Tat versucht, aus diesen positiven Seiten ein Bild einer Gesellschaft zu errichten, was in gewisser Weise einen utopischen Charakter hat, weil es andere Seiten des Menschen weniger berücksichtigt. Der Kommunismus ist anders als der Sozialismus. Etwas, wo man sagen könnte, er brauchte eigentlich, um realisiert zu werden, einen neuen Menschen, der in einem viel stärkeren Maße soll, an den viel höhere Ansprüche gestellt werden.
Ja.
Demokratie war aber eigentlich die Idee, wie kann man mit dem, sagen wir mal flapsig, dem real existierenden Menschen eine menschenwürdige Gemeinschaft gewinnen. Und Kant startete ja von der Idee, Demokratie muss auch funktionieren, wenn wir ein Volk von Teufeln wären, schreibt er wörtlich.
Mhm.
Ich brauche also Möglichkeiten, Sicherheitsbalken gegen die dunklen Seiten des Menschen einzuziehen. Wenn ich eine menschenwürdige Gesellschaft haben will, dann muss ich wissen, was sind seine destruktiven Tendenzen, was sind seine möglicherweise destruktiven egoistischen Tendenzen und muss jetzt versuchen, dass diese Tendenzen, die man anerkennen muss, die da sind, dass die in der Gesellschaft nicht überhand nehmen und die ganze Struktur einer Gesellschaft prägen. Und deswegen hat man versucht, etwas einzubauen in die Demokratie, nämlich den Austausch über die jeweils Eigeninteressen in einem Diskussionsraum, wo jeder das einbringen kann, wo man diese Dinge diskutiert, damit man aus seinen ganz spezifischen Partikular. Jeder von uns hat Partikularinteressen, ganz spezifische, was er machen möchte, was er erwerben möchte und so weiter. Wie bringt man jetzt die heterogenen, extrem heterogenen Partikularinteressen, wie kann man die unter einen Hut bringen? Das ist die Idee von Demokratie. Dazu braucht man Mechanismen, wie man sie sozusagen in friedlicher Weise, Demokratie war eigentlich die Idee, wie kann man unterschiedliche Interessen in Einklang bringen, ohne sich die Köpfe einzuschlagen? Nicht einfach durch das Recht des Stärkeren, sondern durch einen Austausch. Und dazu hat Demokratie sozusagen Prozeduren entwickelt. Es kommt ja häufig der Einwand, die Anforderungen der Demokratie an den Menschen sind zu hoch. Demokratie stellt viel zu hohe Ansprüche. Die Idee des mündigen Bürgers kann nicht funktionieren, weil die Ansprüche zu hoch sind. Das ist ein Missverständnis. Demokratie soll mit dem realen Menschen funktionieren, aber sie soll uns Möglichkeiten geben, wie können wir unsere Konflikte austauschen. Und jetzt kommt es mit dem Überpersönlichen. Meine Interessen und Ihre Interessen sind unterschiedlich. Ich muss mir erst mal vorstellen, wie Ihre Interessen sind und muss dazu einen überpersönlichen Standpunkt einnehmen, von dem aus ich die dann beide vergleichen kann.
Ja. Ist das möglich in so einer großen Gesellschaft, wie wir sie heutzutage haben? Also für mich hört sich das so an, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das funktioniert in kleinteiligen Gesellschaften, vielleicht im alten Griechenland, wo man sich noch gemeinsam auf dem Marktplatz treffen konnte und seine gemeinsamen Positionen irgendwie ausdiskutieren konnte. Würde das in einem Land wie Deutschland funktionieren heutzutage? Wirkliche, echte Demokratie?
Da ist etwas dran. Man hatte vor allen Dingen die athenische Form der Demokratie, die geht nur in ganz kleinen Gemeinden, weil das eine Partizipation von jedem war, der sich da eingebracht hat. Rousseau hatte auch noch zum Teil seine Zweifel und dachte, das kann eigentlich nur in kleinen Gebilden funktionieren. Interessanterweise hatten die Gründerväter der USA die wussten genau, sie haben ja ein, wenn man so will, ein Multistaatengebilde von Virginia und all diesen anderen Staaten, Pennsylvania und so weiter. Sie wussten, sie wollen ein, deswegen heißen die auch Föderalisten, sie wollen sozusagen diesen föderalistischen Staat unter einen Hut bringen und haben versucht, Prozeduren zu entwickeln, dass das geht. Ja. Jetzt spielt natürlich etwas ganz Wichtiges eine Rolle. In den kleinen Gemeinden kann ich unmittelbare Erfahrungen mit dem anderen austauschen. Wir sind in einer kleinen Community und machen Erfahrungen, die ich mache und die der andere macht, über die wir sprechen können. Ja. In einem großen Gebilde ist ein Großteil der Ereignisse, die in der Gesellschaft passieren, meinem Erfahrungsraum ganz entzogen. Mhm. In meinem Erfahrungsraum passiert das Allerwenigste. Ich müsste aber, damit ich mich in die Gesellschaft einbringen kann, müsste ich wissen, was passiert denn noch? Ich brauche also irgendetwas, was über meinen Erfahrungshorizont rausgeht. Ja. Das sind die Medien. In größeren Bereichen kann eine Demokratie nur funktionieren, wenn es Medien gibt, die genau diese Brücke herstellen, mich über Dinge zu informieren, die weit über meinen Erfahrungshorizont hinausgehen.
Aber in dem Fall dann objektiv darüber informieren oder sich zumindest bemühen.
Genau. Wenn jetzt die Medien, die sind die Vermittlungsinstanzen, wenn die Medien sozusagen verseucht sind, wenn die Vermittlungsinstanzen nicht funktionsfähig sind, dann kann Demokratie nicht funktionieren, weil dieser Austausch über unterschiedliche Welten gar nicht mehr funktionieren kann. Die Medien sind aber heute so mit der Macht verschränkt, dass sie eigentlich nur noch Erfüllungsgehilfen der Macht sind. Man sieht es täglich, Spiegel und Süddeutsche wollen eigenständig Politik machen. Sie wollen ja nicht über Politik berichten, selbst dann, wenn sie vorgeben, wie der Rechercheverbund. Sie geben vor, dass sie eigentlich nur berichten. Wenn man aber tiefer gräbt, ob Panama Papers oder sonst etwas oder Ibiza-Affäre, wenn man tiefer gräbt, merkt man, zu welchem Zeitpunkt wurde was veröffentlicht, wie wurde es eigentlich veröffentlicht. Bei den Panama Papers war in der Süddeutschen sofort Putin, obwohl er nirgendwo vorkam in den Panama Papers, war Putin auf der ersten Seite. Danach, als dieser Effekt weg war, wurde in diesen Unterlagen, hätte man viel mehr ausgraben können, es war dann plötzlich Schweigen. Ja. Das heißt, die Medien sind, unsere Hauptmedien, sind Erfüllungsgehilfen, sie sind ja nicht nur Erfüllungsgehilfen der Politik, sondern sie sehen sich selbst als politische Akteure.
Ja.
In dem Moment kann ich natürlich den Gehalt dessen, was ich als Bürger kriege, eigentlich vergessen, weil ich nicht mehr die Informationen kriege, die ich eigentlich bräuchte.
Ja.
Das heißt, wenn die Medien nicht intakt sind, kann Demokratie nicht mehr funktionieren.
Ich sehe auch noch ein anderes Problem. Also wenn ich mich schon, in Ihrer Generation ist es vielleicht noch anders, aber wenn ich mich schon mit Menschen aus meiner Generation unterhalte, dann ist spätestens mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist sozusagen das Konkurrenzsystem weggebrochen.
Genau.
Und die Menschen, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es was anderes geben könnte als das kapitalistische System. Also wir sind sozusagen, Sie haben es ja damals auch gesagt, wir haben das Ende der Geschichte erreicht. Die Menschen können darüber nicht hinausdenken. Wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus? Weil offensichtlich ist das System, wie wir es haben, Sie beschreiben es als krank, als verkehrt. Wie kommen wir zu anderen Denkmodellen? Also wie sollen wir uns erdenken, wenn die Menschen sich keine Alternativen mehr vorstellen können, nicht mehr erdenken können?
Ja, das ist die Kernfrage, weil die natürlich die Frage ist, mit der alle emanzipatorischen Bewegungen zu kämpfen haben. Es hatte in den 90er Jahren hatte jemand den viel zitierten Satz gesagt, dass wir uns eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Wir haben unsere Imaginationskraft, unsere kulturelle, gesellschaftliche Imaginationskraft ist so beschädigt, dass das verloren gegangen ist, was eigentlich die gesamte Zivilisationsentwicklung, ob Demokratie, Ende des Kolonialismus, Ende des Sklaventums, alle möglichen Dinge, die Befähigung, Leitideen, utopische Leitideen, also Dinge, die noch nicht realisiert sind, die wir aber gerne realisieren würden. Das war der Motor der Zivilisationsentwicklung, war immer die Befähigung zu Utopien. Diese Befähigung ist vollständig kaputt, defekt.
Das sind Träume heutzutage.
Das sind Träume, genau. Das wird dann auch gerade diffamiert, die haben den Realitätsboden.
Genau.
denn möglich ist ja natürlich nur, was real ist. Ist ja auch eine interessante Logik. Nur das Reale kann möglich sein. Selbst bei Demokratie kommt ja häufig den Einwand, nennen Sie doch bitte mal eine Gesellschaft, wo sie verwirklicht ist.
Ja.
Das hätte man natürlich auch bei dem Sklaventum sagen können. Was soll denn der Sklaverei abschaffen? Das gibt es doch fast überall.
Ja.
Das heißt, das ist die Status quo-Logik. Das, was existiert, hat sozusagen den Vorteil, dass es existiert. Deswegen muss es ja richtig sein, weil es seine Realitätstauglichkeit durch seine Existenz bereits bewiesen hat. Der muss ja gar nicht mehr argumentieren, er kann einfach drauf zeigen.
Ja.
Alles, was uns zivilisatorisch weiterführt, und ich kann zurückgehen, dann gilt es ja sozusagen für unsere Zeit, auch die Zeit der Aufklärung, hätte man sagen können, das gab es vorher nicht, das kann es ja gar nicht geben. Und das ist eine interessante sozusagen Blockadelogik zu sagen, wir können nur über die Dinge nachdenken, die wir bereits haben.
Ja.
Die Befähigung, zivilisatorisch vorauszudenken und Welt zu gestalten, die ist uns verloren gegangen. Das ist natürlich genau die Alternativlosigkeit, die der Neoliberalismus proklamiert hat.
Ja.
Jetzt haben Sie gefragt, was kann man denn dagegen, welche Tropfen kann man dagegen nehmen, um wieder halluzinieren,
dass man träumen darf, vielleicht sogar.
Genau, wie kann man das eigentlich, wie muss eine Kultur beschaffen sein, dass uns diese Dinge so abhandengekommen ist? Das ist eigentlich die ganz große Kernfrage, denn wenn wir das nicht haben, dann können natürlich auch alle Arten emanzipatorischer Bewegung, Friedensbewegung, ökologische Bewegung, soziale Bewegung, die können gar keine Rahmengeschichte mehr anbieten, die zieht. Sie können immer nur sagen, wogegen sie sind. Wir sind jetzt gegen Umweltzerstörung, wir sind gegen Urwaldabholzung, die Friedensbewegung, wir sind gegen Krieg. Das ist keine Rahmengeschichte, das interessiert den größten Teil der Bevölkerung nicht. Die interessieren, ob sie das Gehalt kriegen, wie ihr Lebensstandard ist, ob sie ihr Status bedroht sind, all diese Dinge. Wenn wir aber keine Rahmengeschichte mehr haben, in die wir unterschiedliche emanzipatorische Bewegungen einfügen können, dass wir sagen, die sich für den Erhalt des Urwalds, ökologische Fragen, Friedensbewegung einsetzen, die arbeiten doch aus verschiedenen Richtungen alle am Gleichen.
Ja.
Nur dann kann eine Bewegung Impetus kriegen, wenn wir wissen, wofür sind wir eigentlich. Wir können aber gar nicht mehr angeben, wofür wir sind. Wir sind immer nur gegen etwas. Und das ist eine Blockade, das Problem ist bekannt, aber das ist eine der großen Fragen, wie man geistige Lockerungsübungen machen kann, überhaupt wieder ein Crack in the Wall zu finden.
Ja, und ich sehe auch noch ein weiteres Problem, das haben Sie vielleicht gerade auch angesprochen, dass es eigentlich meistens die Menschen nur interessiert, was betrifft mich als nächstes. Also stimmt mein Gehalt, habe ich ein Dach über dem Kopf, geht es mir gut, kann ich in meiner Freizeit in Urlaub fahren? Und im Grunde genommen malen Sie ein sehr dunkles Bild, was den Zustand der Gesellschaft betrifft, aber ich glaube, der allgemeinen Gesellschaft geht es einfach noch gut. Also wenn man die fragt, dann würden die, glaube ich, bestätigen, dass sich das Prinzip, die Verbindung Demokratie und Kapitalismus, dass sich das bewährt hat. Warum sollten sie gegen was anderes aufbegehren?
Ja, auch das führt hat einen konkreten Aspekt und einen natürlich abstrakteren. Der abstraktere ist, dass der Kapitalismus in der Tat ein Teufelspakt ist, weil der Kapitalismus mehr als jede andere Wirtschaftsordnung eine extreme kreative Innovationskraft hat. Das Konkurrenzprinzip des Kapitalismus hat eine unglaubliche Innovationskraft freigesetzt, kreativ, die uns einen hohen technischen Fortschritt, wie es in keinem anderen Wirtschaftssystem gab, beschert hat. Also der Kapitalismus ist in gewisser Weise der Motor des technischen Fortschritts. Dieser Motor beruht auf dem Konkurrenzprinzip. Das Konkurrenzprinzip ist jetzt gleichzeitig die Negativseite, die der Kapitalismus hat, dass der Kapitalismus Jean Ziegler hat das gesagt, ist eine kannibalische Weltordnung, der frisst sozusagen durch dieses Konkurrenzprinzip, lässt er keinen Winkel der Erde unberührt, er frisst sich in alles rein, weil er immer auf der Suche nach einer Profitsteigerung ist. Der Kapitalismus ist auf lange Sicht selbstdestruktiv. Er kann sich gar nicht erhalten. Er muss sich ja auch immer in neue Bereiche reinfressen. Man muss neue Länder erobern. Man muss in einer Gesellschaft neue Bereiche. Man muss dann auch Schulen, Gesundheitswesen. Der Kapitalismus sucht immer Bereiche zu finden, die vorher noch nicht kapitalistisch organisiert waren, weil er den Zuwachs braucht, um die Steigerung der Profitrate zu kriegen. Der Kapitalismus hat uns sozusagen selbst korrumpiert, weil wir die Illusion haben, wir kriegen einen permanenten Zuwachs an Lebensqualität. Die Lebensqualität ist heute höher als die unserer Eltern, höher als die unserer Großeltern. Wir können weiter reisen, wir haben ganz andere Konsummöglichkeiten. Der Kapitalismus ist das Versprechen, es wird immer so weitergehen. Die Logik des Kapitalismus ist aber die, es kann gar nicht immer so weitergehen. Das ist dann im Grunde dasselbe wie im Kolonialismus. Der Kolonialismus war ja auch ein Trick, dass man den Lebensstandard immer höher schrauben kann in England beispielsweise. Wenn man wieder eine neue Kolonie aufmacht, man kriegt den Rohstoff, man kriegt die feinen Elefantenzähne, man kann daraus dann Schmuck machen, man kann das schönste Porzellan aus China bringen. Der höchste Lebensstandard war die Oberschicht im England des, sagen wir mal, 19., 18. Jahrhunderts.
Ja.
Diese Schicht hatte aber dann natürlich große Angst, überhaupt sehen zu wollen, dass der Lebensstandard, den sie haben, wenn man so will, Hagen Rethe hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, unser Wohlstand ruht auf Leichenbergen.
Auf Armut anderer, ja, na klar.
Die Ausbeutung anderer. Wer heute ein Handy benutzt, sollte wissen, das Coltan, was da drin ist, edel, wird durch Kindersklaverei in Afrika von 6- bis 10-jährigen Kindern, die wie Ratten durch Höhlen krabbeln, um das da rauszuschürfen, gewonnen. Wir sollten wissen, wenn wir unsere Kleidung kaufen für ein paar Euro, die in Bangladesch durch Kindersklaverei, im Grunde Kindersklaverei, gemacht wird von Kindern, die einen Bruchteil eines Dollars im Monat verdienen.
Ja.
Diese Dinge vergessen wir natürlich. Wir sind aber sehr empfindlich, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, das ist aber auch menschlich, wenn dass der Status quo bedroht ist, ist eine menschliche Tendenz, weil der Status quo etwas ist, was wir gewohnt sind. Der Mensch mag aber etwas nicht, wenn es nicht mehr berechenbar wird. Wenn er das Gefühl hat, ich weiß nicht, was morgen kommt. Deswegen ist seit langem in der Psychologie sehr gut studiert, dass wir, wenn man so will, über eine angeborene Status quo-Neigung verfügen, die evolutionär im Dorf natürlich auch was Gutes war, denn das hält die Gemeinschaft zusammen. Wir haben eine Tendenz, den Status quo, in dem wir leben, gut zu finden und ihn zu verteidigen.
Ja.
Und diejenigen, die ihn kritisieren, auch das ist gut untersucht, diejenigen, die den Status quo kritisieren, werden immer schon von denen, die drin sind, ziemlich aggressiv bekämpft. Also der Status quo ist etwas, was uns psychisch Sicherheit gibt. Und deswegen reagieren wir auf alles, wo wir irgendwie das Gefühl haben, der Status quo ist bedroht. Und das macht es jetzt so schwierig, weil wir wissen, wenn wir eine menschenwürdigere Gesellschaft anstreben, können wir mit dem Lebensstandard, den wir im Moment haben, nicht weitermachen. Wir haben aber dann zumindest die Pflicht, für unsere Kinder und Kindeskinder dafür zu sorgen, dass sie in einer Welt leben können, in der es mehr Gerechtigkeit gibt.
Das ist auch so ein bisschen, dass das Rennauto fährt mit Volldampf in Richtung Wand und jeder weiß es, aber bremsen tut keiner. Also so habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, John Ziegler, Sie hatten ihn vorhin erwähnt, hat auch mal ausgerechnet, dass im Grunde genommen pro Jahr durch den Kapitalismus 50 Millionen Menschen auf der Welt sterben. Also das gab es noch nicht mal zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, dass so schnell so viele Menschen...
Ja, die neoliberale Weltordnung hat einen Todeszoll, dem wir uns einfach nicht klar machen, weil er natürlich indirekt ist. Da müssen keine Bomben fallen. Das ist einfach Strukturbedingung, die er erzeugt.
Ja.
Zum Beispiel durch Handelsabkommen, die EU mit Afrika schließt, die plötzlich den Bauern die Arbeitsgrundlage wegnimmt. Und dann haben wir gigantische Hungerkatastrophen.
Ja. Das ist ja auch das, was Sie auch gerade beschrieben haben, dass das unser Wohlstand auf der Armut der anderen beruht. Also wir haben sozusagen Hunger, Elend, Armut haben wir outgesourced an die Peripherie der Welt, unserer sichtbaren Welt. Und es ist ja auch so, dass dort auch die Kriege zum Beispiel stattfinden, die Kriege um Ressourcen, die Kriege um Macht und etc. pp. Und es entwickeln sich auch immer wieder neue Waffen. Also man kann ja auch beobachten, zum Beispiel der Drohnenkrieg ist ja zum Beispiel so eine Sache, um die Peripherie unter Kontrolle zu halten. Also es gibt Länder an den Rändern, wo den ganzen Tag Drohnen über den Köpfen der Menschen kreisen, die wirklich Angst haben, auf die Straße zu gehen, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, weil sie jederzeit Opfer eines Drohnenanschlages werden könnten. Und das sind ja auch eigentlich die uns unseren Wohlstand vielleicht auch irgendwann mal nehmen könnten. Und wir kontrollieren sie quasi mit den Waffen.
Ja, das sind natürlich wieder, weil das zu Ihrer ersten Frage zurückführt, wie ist das eigentlich erreicht worden, dass unser natürliches Immunsystem für Ungerechtigkeit und für Manipulation unterlaufen wird, indem wir die Verletzungen unserer natürlichen moralischen Norm möglichst unsichtbar machen. Denn wenn es, nehmen wir mal an, es gäbe strategische Ziele, die die USA erreichen wollten, dann könnten sie genauso einfach ein flächendeckendes Bombardement machen, einfach die Bevölkerung oder sonst was auslöschen. Das würde aber einen globalen Aufschrei geben. Das ist eigentlich noch etwas, das, was uns Hoffnung machen kann. Die öffentliche Meinung spielt, selbst wenn es am Rande ist, spielt auch für die Zentren der Macht, sie kann es sich nicht leisten, völlig drüber hinwegzugehen. Dann werden die Kosten der Repression sozusagen zu hoch, weil dann zu viel Unruhe von unten entstehen würde. Das ist gefährlich. Also versucht man, auch technische Mittel zu erzeugen, wie man die Empörung der Bevölkerung unterlaufen kann. Und die ganze Idee der Drohnen war natürlich sogenannte Präzisionsschläge, dafür zu sorgen, dass ich das, was ich machen will, nämlich einfach illegale Kriege, illegale Tötungen durchzuführen, dass die Bevölkerung sich nicht darüber aufregt. Und dieses Konzept funktioniert ja bis heute hervorragend. Obama war sozusagen der Großmeister im Drohnenkrieg, der die meisten umgebracht hat, der größte Drohnenkiller in der Geschichte der USA, der die meisten umgebracht hat. Das Image von Obama ist heute immer noch fast tadellos in der Bevölkerung. Das heißt, die Drohnen sind ja heute so, dass sie eigentlich keine Zivilisten mehr umbringen. Nämlich durch einen schlichten sprachlichen Trick haben die USA dafür gesorgt, dass die Drohnen keine Zivilisten mehr umbringen, weil sie jeden, ist einfach nur ein semantischer Trick, jeden, der durch eine Drohne getötet wurde, auch die Kinder und die Hochzeitsgesellschaften, alle Toten durch eine Drohne werden zu feindlichen Kämpfern deklariert. Weil nämlich diejenigen, die im Zielgebiet einer Drohne sind, ja möglicherweise in der Nähe von jemandem standen, der möglicherweise ein Terrorist würde, hätten gewesen sein können, täten. Da
Beweislastkrieg.
sieht man, schon der Konjunktiv kann tödlich sein. Das heißt, mit einem schlichten sprachlichen Trick erklären Sie einfach die Drohnentoten, auch wenn sie Zivilisten waren, zu feindlichen Kämpfern. Auch dieser Trick funktioniert in der Bevölkerung relativ gut, denn wir haben ja mittlerweile einen langen Rekord von bombardierten Hochzeitsgesellschaften, von Kindern, die getötet wurden. Die öffentliche Empörung ist relativ gering und in Rammstein haben Sie es ja auch, die öffentliche Empörung, dass das im Grunde die Welthauptzentrale für die ganzen Drohnenermordungen in der Bundesrepublik liegt. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, wir führen Krieg und Deutschland ist Kriegspartei.
Wir sind
Wir
mitverantwortlich und
führen Krieg und wir
bedeuten
sind auch Kriegspartei. Wir sind bereits mitten in einem Krieg. Denn das Interessante ist ja auch da wieder, dass mittlerweile die Grenzen zwischen Krieg und Frieden sind ja völlig verschwommen. Die Begriffe taugen ja eigentlich nichts. Sind schon längst in einem permanenten Krieg. Spätestens seit 2001 sind wir in einem permanenten Krieg. Eigentlich muss man sagen, Jimmy Carter hat es vor 2 Wochen, glaube ich, hat erst gesagt, die USA sind die kriegerischste Nation der Welt. Die USA sind die kriegerische Nation in ihren 242 Jahren ungefähr ihrer Geschichte, haben sie nur in 16 Jahren keinen Krieg geführt. Das heißt, die USA sind in einem permanenten Kriegszustand immer schon gewesen. Schon die ersten Siedler, schon die Geschichte der USA beginnt her. Schon die ersten Siedler, ein amerikanischer Historiker hat mal gesagt, die ersten Siedler verbrachten sozusagen ihre Hauptziele darin, Bäume und Indianer zu fällen. Das heißt, das durchzieht, das ist die Kontinuität der westlichen Wertegemeinschaft, ist eigentlich aggressiv in andere Bereiche einzudringen. So, und jetzt wird aber diese Kriege sind mittlerweile unsichtbar geworden, weil wir jetzt so viele Mittel haben. Wir haben den Cyberwar, wir haben eine neue Technik, die die USA jetzt ganz massiv einsetzen, Sanktionen. Das sind eigentlich völkerrechtswidrige, vor allen Dingen die sogenannten Sekundärsanktionen, sind völkerrechtswidrige, ist eine Art über einen Wirtschaftskrieg mit gewaltigen Folgen.
Ja,
ja, denken Sie an Iran, die Sanktionen, wo die mutmaßlich bis zu 500.000 Kinder umkamen und Albright gesagt hat, ja, das war den Preis wert.
Das Opfer ist es wert, ja.
Also Wirtschaftssanktionen sind eine Art der Kriegsführung und wir haben heute so viele Arten der sogenannte Low-Intensity Warfare, Kriege niedriger Intensität zu führen. Warum? Damit die Bevölkerung es möglichst nicht mitkriegt.
Ja.
Und Ziegler sagt ja auch, der Dritte Weltkrieg hat für die Völker Afrikas, die Entwicklungsländer, längst begonnen. Warum reagiert keiner drauf? Wir sind in einem Krieg. Man hat den Krieg aber weitgehend unsichtbar gemacht.
Wobei ich mir die Frage stelle, also wenn ich abends die Tagesschau anmache und sie mir angucke, dann schreit mich diese Doppelstandards, die Doppelmoral schreit mich quasi an. Also der Westen trägt immer Frieden, Demokratie, Freiheit und vor allen Dingen das Völkerrecht vor sich her und pocht darauf, aber für den Westen selber gilt es anscheinend nicht. Also die Amerikaner brechen an einer Tour das Völkerrecht. Also was sie jetzt gerade zum Beispiel in Venezuela machen, das verstößt ja gegen jegliche internationalen Rechte. Wie kommt es, dass die Bevölkerung das so schweigend hinnimmt? Also stattdessen denkt man, dass ja, andere Länder wie Russland, Iran, Venezuela, dass die ständig dagegen verstoßen. Also so kommt es ja in der Bevölkerung an. Warum gibt es keinen Aufschrei?
Ja, das ist interessant. Die USA haben das Recht und das haben sie in ihrer Geschichte bewiesen. Es sind sozusagen einige Dutzend Länder beliebig in die von ihnen sozusagen nach Gutdünken als Ziel ausgewählten Länder zu intervenieren. Die USA haben noch nie die Souveränität irgendwelcher Staaten respektiert.
Ja.
Noch nie die Souveränität respektiert. Und das ist interessant, dass die Kriterien, die Sie jetzt sich ausgesucht haben, um das zu rechtfertigen, wie humanitäre Intervention, präemptiver Verteidigung, dass die so gewählt sind, dass sie in der Tat, genau wie Sie gesagt haben, nur für die USA gelten. Sie können jetzt auch jeden beliebigen anderen Staat, ist auch ein interessantes Konzept, zu einem Schurkenstaat oder Failed State erklären und können damit seine Souveränität, seine Grenzen beliebig verletzen. Das heißt, ein anderer Staat kann das nicht in Anspruch nehmen, was die Amerikaner in Anspruch nehmen, weil sie sozusagen die Definitionsgewalt, denn man könnte mit einigem Recht sagen, die USA sind ein Failed State, wir sollten einmarschieren und die Regierung ersetzen.
Wir können ja mal die Präsidentschaft der USA erklären. Das scheint ja in anderen Ländern auch zu funktionieren.
Genau. Und das ist interessant, wie man das Völkerrecht beruht ja übrigens ähnlich wie Demokratie, auf der Grundannahme, der grundnormativen Grundbasis des Egalitären, dass alle Völker gleichberechtigt sind, dass nicht einfach der Stärkere. Denn dann haben wir wieder völligen zivilisatorischen Regress, dann haben wir wieder das Faustrecht. Wir haben aber mit dem Unilateralismus der USA im Moment wieder das eindeutige, nur das Recht des Stärkeren. Das Völkerrecht ist perforiert worden, das ging ja schrittweise. Die Ursünde in gewisser Weise war der NATO-Angriff auf Jugoslawien 1999, indem man jetzt Hilfskonstruktionen gemacht hat, wie man humanitäre Intervention und andere Sachen, obwohl sie eindeutig völkerrechtlich illegal sind, wie man sie jetzt Und Bush hat dann 2002 die nächste Doktrin mit den Präemptiven und so weiter. Hm. Es wurde immer weiter geknabbert, bis das Völkerrecht eigentlich weitgehend ausgehebelt worden ist. Das heißt, man hat jetzt neue Kategorien eingeführt, und da sitzen ja dann hunderte von Top-Juristen dran, die dann sagen, ja, diese Eingriffe der USA sind nicht legal, verstoßen gegen das Völkerrecht, mhm. aber wir machen jetzt eine neue juristische Kategorie, sie sind legitim. Mhm. Und die Bevölkerung, wir neigen ja alle dazu, wenn wir ein Wort haben, dann nicken wir erstmal und sagen, ja, es scheint ja dann Gründe zu geben, dann ist das legitim. Das heißt, man macht jetzt durch Semantikspiele, durch Wortspiele, ja. beruhigt man die Bevölkerung wieder, dass man doch unterscheiden muss, selbst wenn es illegal ist, könnte es ja legitim sein. Wobei man natürlich sofort fragt, was soll denn eine Kategorie eigentlich, die könnte ja jetzt jedem Tür und Tor öffnen. Ja. Und das ist ein berühmter Schachzug, das hat man auch bei der Folter. Folter ist, die Menschenwürde ist nicht abwägbar. Ich kann sie nicht mit anderen Dingen auf eine Waagschale legen und sagen, wenn die Sicherheit des Staates gefährdet ist, darf man aber foltern, weil das eine Gut viel stärker ist. Steht ausdrücklich in den ganzen entsprechenden internationalen Gesetzen, auch dem deutschen. Das Folterverbot ist absolut und darf nicht gegen andere Rechtsgüter aufgewogen werden. Hm. Was machen jetzt die Juristen, auch die Deutschen? Die sagen ja, Moment, man muss unterscheiden, was da eigentlich verletzt würde. Die Würde, das ist ja viel zu diffus. Wir müssen einen Würdekern unterscheiden von dem Randbereich der Würde. Der Würdekern kann in einer Demokratie ja gar nicht verletzt werden, weil die Demokratie ja die Würde des Menschen gerade achtet. Wenn also in Demokratien gefoltert wird, dann wird höchstens der Randbereich der Würde verletzt. Das heißt, Juristen sind ja häufig scholastisch gut geschult und wenn jemand jetzt in Rechtsdogmatik hinreichend gut geschult ist, dann macht er einfach zwei schöne, feine Unterscheidungen und sagt, wir bleiben voll in der Gültigkeit von Völkerrecht und voll in der Gültigkeit dieser Normenordnung, aber wir müssen folgende neue Unterscheidung einführen. Das hat man mit dem Völkerrecht auch. Das Völkerrecht ist mittlerweile einfach ein Recht des Stärkeren. Und der Fall Assange hat ja auch wieder gezeigt, dass die USA im Grunde es geschafft haben, ist alles überraschend schwer zu verstehen, einen Großteil von Staaten zu ihren Vasallen zu machen. Hm. Australien machte mit, Schweden, Ecuador, Deutschland. Sie machen alle in dieser Weise mit. Und das ist eine interessante, der Mechanismus ist schwer zu verstehen, wie sie es schaffen. Es war auch beim NSA-Skandal. Dass Deutschland wie ein Vasall behandelt wird von den USA, muss man sagen. Dass Deutschland aber, das ist dann der eigentlich schlimmere Punkt, dass Deutschland auf die Behandlung als Vasall eine Reaktion zeigt, die der eines Vasallen entspricht.
Ja. Wie kommt es dazu? Also Deutschland hat ja auch eigene Interessen und genau, eigentlich ist Deutschland ein souveräner Staat, aber er gibt seine Souveränität ab.
Das ist genau der Punkt. Also wenn jemand als Vasall behandelt wird und wie ein Vasall reagiert, auch wie Merkel auf die NSA-Affäre reagiert hat, ja. Dann kann ich, ja, also Marx hat mal gesagt, also um präzise zu sein, Groucho Marx, wenn etwas wie eine Ente aussieht und läuft wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann lass dich nicht täuschen, dann ist es eine Ente. Also wenn jemand wie ein Vasall behandelt wird und reagiert wie ein Vasall, dann stellt sich die Frage, könnte es nicht sein, dass jemand ein Vasall ist? Und das haben wir auch mit Rammstein. Wieso endet eigentlich, wir haben ja kein Besatzungsstatut mehr, wieso endet eigentlich die deutsche Souveränität vor den Toren von Rammstein? Das heißt, die Regierung sagt dann, das ist Staatsräson. Ja. Staatsräson ist ja immer das Wort, was man hat, um zu sagen, das ist Realpolitik, wir machen es halt einfach so. Aber das würde bedeuten, zur Staatsräson von der Bundesrepublik gehört die Aufgabe der Souveränität der Bundesrepublik.
Aber die Amerikaner schützen doch unsere Freiheit hier in Deutschland, sage ich jetzt mal ganz provokativ.
Und deswegen können sie Völkerrecht brechen, deswegen stehen sie außerhalb der internationalen Ordnung. Sie schützen also eine Freiheit, die sie selbst seit Jahrzehnten so massiv verletzen in aller Welt wie keine andere Nation.